Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Ich bin heute zu Gast bei Stefan Kropshofer hier an der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Innsbruck. Wir werden uns über die Gebärmutter unterhalten, jenes Organ also, dessen Funktion durch den Namen recht trefflich beschrieben wird. Auch jenseits dieser für die Menschheit so essentiellen wie existenziellen Bestimmung spielt die Gebärmutter eine große, nicht immer unkomplizierte Rolle im Leben einer Frau. Bevor wir loslegen, kannst du dich bitte vorstellen, lieber Stefan, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Ich bin Stefan Kropshofer, komme aus Innsbruck, bin in die Schule gegangen, nicht die ganze Zeit, war eine Zeit lang in Oberösterreich, weil meine Eltern dort leben, und bin dann zum Studium wieder zurückgekommen, habe relativ schnell gewusst, dass ich Gynäkologe werden will, weil mich das die Breite des Fachs am meisten interessiert hat, das Operative, das Umgehen mit Menschen, auch die Geburtshilfe natürlich. Ja, und die Arbeit eigentlich fast ausschließlich an der Universitätsklinik hier, das auch schon seit vielen, vielen Jahren, fast 3 Jahrzehnten. Bin einer der ältesten Oberärzte jetzt und habe natürlich meine Spezialfächer neben diesen Alltagsgeschichten wie in den Nachtdiensten, die ja bei uns 25 Stunden gehen, auch den Kreißsaal zu betreuen, bin ich vor allem in der operativen Gynäkologie tätig. Mein Spezialfach ist mehr oder weniger die operative Gynäkologie und auch die Urogynäkologie, die sich vor allem mit Senkungsbeschwerden, Harnverlust, Entwicklungen, die bei älteren Frauen auftreten können, aber nicht nur, auch nach Geburten zum Beispiel, beschäftige. Ich bin in dieser Funktion derzeit auch gewählter Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft, die sich mit diesen Phänomenen beschäftigt. Und ja, ich freue mich, dass ich heute da sitze und mit dir über allgemeingültige Sachen, insbesondere was unser Kernorgan neben der Brust und den Eierstöcken betrifft, die Gebärmutter, mit dir reden kann.
Das ist schön. Im April 2025 wurde weltweit über die erste Frau berichtet, die nach einer Gebärmuttertransplantation ein Baby zur Welt gebracht hatte. Wie verfolgst du solche Geschichten und war oder ist es für die eine wissenschaftliche Sensation?
Ist es schon. Ich meine, wir sind in Innsbruck ja eine sehr renommierte Transplantationsklinik. Es ist so, dass diese Diskussion über die Transplantation noch weiter zurückreicht. Ich habe das auch ausgesucht, weil ich so diese genauen Zahlen auch nicht ganz im Kopf habe. Aber die erste Uterus-Transplantation, also nur nicht mit Kinderwunsch vergesellschaftet, sondern überhaupt, ist im Jahr 2000 durchgeführt worden. Damals waren die Rahmenbedingungen noch nicht sonderlich gut. War in Saudi-Arabien und dann haben sich vor allem die nordischen Staaten und der Kollege Brandström in Göteborg hat das dann etabliert und hat schon sehr, sehr viele Uterus-Transplantationen durchgeführt. Eine sehr aufwendige Operation, nicht nur von der Operation selber, sondern auch vom Auswahl der Empfängerinnen und der Spenderinnen, weil es halt darum geht, macht man das mit einer Lebendspende, das heißt, meistens die Mutter der Patientin, die in Frage kommt, spendet ihr Organ und das wird dann der Tochter eingepflanzt. Das ist so die normale Konstellation, wobei der Trend immer mehr in die Richtung geht, dass man auch also quasi Totenspende macht, wie halt bei anderen Organen, Leber, Niere etc. Ja. Das üblich ist. Die ersten Kinder, es ist eben nur eine, es ist sogar, reicht schon ein bisschen weiter früher als 2025, waren so halt Anfang der 20er Jahre und eigentlich sogar schon 2017 in Sao Paulo, in den USA. Und man weiß, und das sind die Daten so Anfang der 2020er, dass fast schon 100 Kinder auf die Welt gekommen sind. Also das ist schon deutlich mehr als nur diese eine.
Wieso war denn das dann so ist das so?
Ich habe mich auch gefragt, was das Ding, warum 2025 das dann wieder aufgekocht ist. Es liegt vielleicht auch daran, dass immer mehr Kliniken das machen. Wir haben auch ein so eine Taskforce sozusagen, wo ich auch Teil bin, wo wir uns damit beschäftigen, was die Rahmenbedingungen jetzt mal sein sollten, dass man solche Extremvarianten von Medizin machen kann.
Ja.
Und es kristallisiert sich heraus, dass man halt irrsinnig viel Vorlauf braucht. Man braucht den logistischen Vorlauf, man braucht die Erfahrung mit Transplantationen, wobei da die Chirurgen, die Transplantationschirurgen rund um Professor Schneeberger zum Beispiel gut helfen, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Aber es braucht auch viele Ressourcen, die halt sehr, 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 sehr begrenzt sind im Moment, wo wir uns auch wünschen würden, dass es ein bisschen schneller geht.
Mhm.
Und wir führen eine Liste von potenziellen Patientinnen, die unerfüllten Kinderwunsch haben. In dem Fall deswegen, weil die Gebärmutter nicht funktioniert.
Ja.
Es gibt Patientinnen, die haben gar keine Gebärmutter, weil die nicht angelegt worden ist. Dann gibt es welche, die haben einfach so sogenannte Fusionsstörungen. Die Gebärmutter entsteht aus zwei Hälften. Das ist eigentlich ein paariges Organ, so wie die Nieren und die Eierstöcke. Und wenn die nicht fusionieren, können sie auch verkümmern, dass zum Beispiel nur die Scheide angelegt wird. Und dann muss man den Patientinnen, wenn sonst alles rundherum passt, muss man halt irgendwie helfen. Und dem ist diese Transplantationsgeschichte entstanden.
Mhm. Eine große Geschichte auch.
Eine große Geschichte.
Ja, weil die Gebärmutter einfach jedenfalls ein Organ ist, das uns Säugetiere zwingend interessieren muss, weil in ihr doch wächst und entwickelt sich der Embryo bis hin zur Geburt. In einer Schwangerschaft leistet der Uterus eigentlich Epochales, also von außen betrachtet. Was ist aus deiner bzw. aus gynäkologischer Sicht das Faszinierende an der Gebärmutter?
Also die Gebärmutter, es gibt zwei Seiten. Es ist die eine Seite, die Schwangerschaft, die einfach, dass sowas funktioniert, wenn man sieht, auch an einer Klinik oder in einem Krankenhaus, was halt schief gehen kann, das ist doch in den meisten Fällen funktioniert.
Mhm.
Und was der Körper leisten muss, und besonders die Gebärmutter leisten muss, damit das alles funktioniert, ist faszinierend. Also man weiß, dass eine Gebärmutter so vom Grundumsatz vom Körper, also das Hirn ist das, was am meisten Energie absaugt, sozusagen, dass eine Gebärmutter in etwa 1% bei einer nicht schwangeren Frau des Körperumsatzes der Energie unter Anführungszeichen verbraucht. Und wenn man jetzt anschaut, was am Ende der Schwangerschaft an Energie in die Gebärmutter, das Kind, das rundherum fließt, dann sind das etwa 20%. Und wenn man nur den Blutfluss etc. oder sich den Vergleich dann anschaut, das ist ja der Rechenbeispiel, dann ist die Steigerung von dem, was da verbraucht wird, nicht 100% und nicht 200, sondern zwischen 1500 und 2000%. Das ist enorm, was diese Gebärmutter leisten muss. Und gleichzeitig auch dann, wenn die Geburt dann vonstatten ging, wie schnell es funktioniert, dass die Gebärmutter ihre Umstellungsphase auf Betreuung des Kindes und der Geburt wieder zurücknimmt und wie schnell die heilt. Wie schnell die Natur sich ausgedacht hat, dass Blutung in dem Bereich aufhört. Also man sieht es oft nicht nur, also man sieht es schlechter bei einer natürlichen Geburt, also bei einer vaginalen Geburt, aber wenn man einen Kaiserschnitt machen muss, wenn man anfängt zu operieren, es blutet halt ein bisschen. Und wenn man dann allerdings in die Gebärmutter reinschneidet, das Kind heraus ist, dann die Nachgeburt heraus ist und die ganzen Mechanismen es gibt, damit diese Blutung aufhört, wie schnell das geht.
Mhm.
Also das ist eine sehr schnelle Operation. Normalerweise braucht sie zwischen 15 bis 20 Minuten oder so, wenn man das oft gemacht hat. Aber wenn ich nach 15 oder 20 Minuten dann wieder beim Hautschnitt ankomme, dann hat bis dorthin die Blutung einfach aufgehört. Da ist nichts mehr.
Ja.
Und wenn man außerhalb von den Geburtenoperationen macht, zum Beispiel eine Gebärmutterentfernung, dann funktioniert das gar nicht so. Es blutet einfach weiter und wird eher schlechter, je länger die Operation dauert. Also das fasziniert mich immer noch. Und ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich, ja, 2.500, 3.000 Kaiserschnitte in meinem Leben gemacht, aber es ist trotzdem jedes Mal erinnert es mich, dass ich sage, das funktioniert, das freut mich einfach fast jedes Mal.
Weiß man, warum das so ist?
Es gibt mehrere Faktoren. Zum einen ist die Blutgerinnung eine andere als bei der nicht schwangeren Frau.
Mhm.
Zum anderen hat die Gebärmutter selber verschiedene Schichten, wo sie zusammenarbeiten muss. Sie muss leer sein, also nach einem Kaiserschnitt zum Beispiel oder auch nach einer normalen Geburt. Es darf nichts drinnen sein, damit sie sich zusammenziehen kann.
Ja.
Gebärmutter ist eigentlich ein Muskel, ein sehr kluger Muskel. Und in den einzelnen Fasern dieser Muskulatur verlaufen die Gefäße, die zum Mutterkuchen führen und die zur Versorgung auch der Gebärmutter da ist. Und diese Fasern überkreuzen oder kreuzen mit diesen Gefäßen. Und wenn sich jetzt diese Gebärmutter zusammenzieht, dann drückt es diese Gefäße einfach ab. Mhm. Das heißt, sobald die Gebärmutter, und das kann sie sehr schnell, einfach weil es ein starker Muskel ist, sobald sie sich zusammenzieht, hört die Blutung einfach fast schon von selber auf.
Mhm.
Natürlich das Trauma, das man setzt, wenn man reinschneidet, ist eine andere Geschichte, aber wenn man das verschließt, dann kann die Gebärmutter das extrem schnell. Es ist jedes Mal eine Faszination, wirklich.
Wie lang dauert es denn, bis die Gebärmutter wieder ihre alte Größe hat nach der Geburt? Oder
so in etwa 6 bis 8 Wochen.
Okay.
Sie bleibt auch nicht größer nach der Geburt. Also sie also die Geburt selber ist nicht das Problem. Die wiederholten Geburten führen natürlich dazu, dass die Gebärmutter ein bisschen diese Fähigkeit, sich zusammenzuziehen, ein bisschen verliert.
Mhm.
Aber sie wird von der Größe her, ist sie nach 6 bis 8 Wochen eigentlich wieder so groß, wie sie vorher war.
Mhm.
So ungefähr von der Länge her zwischen 6 und 10 Zentimeter und die Breite her zwischen 4 und 5 Zentimeter.
Denke ich, wahnsinnig schnell, oder?
Ja. Und das ist auch in der Evolution, dass man sagt, wenn man als junges Mädchen in die Pubertät kommt oder so, dann ist die Gebärmutter natürlich noch ganz, ganz klein.
Mhm.
Die ist halt nur halb so groß. Schaut doch noch anders aus.
Ja.
Ist mehr so ein Zylinder wenn man dann älter wird, dann kriegt die Gebärmutter diese klassische Birnenform. Mit der sich's auch gut immer erklären lässt, weil jeder, der Birne aufschneidet, der sieht das Gehäuse drinnen.
Mhm,
und so kann man auch die Innenseite ein bisschen erklären und sagen, gut, da drinnen entsteht die Monatsblutung zum Beispiel oder auch bösartige Geschichten. Aber da kann man sich's besser vorstellen, wo man da arbeitet.
Diese Birne, also das ist ja verkehrt rum, also eine verkehrte Birne sozusagen, die hängt irgendwie im kleinen Becken der Frau oder schwebt da drin. Wie wird die eigentlich in der Position gehalten?
Also sie schweben tut sie nicht. Ich meine, die Gebärmutter hat schon mehrere Haltegeschichten. Das geht jetzt wieder in meine Spezialgeschichte mit dieser Urogynäkologie und rekonstruktive Beckenbodenchirurgie rein. Die Gebärmutter selber hat starke Haltebänder, die vom Kreuzbein ausgehen. Ist immer ein bisschen rein von der Definition umstritten, ob es die wirklich gibt und ob das Bänder sind. Weil Bänder sind so wie wenn man das Kreuzband oder so ein ganz starkes Ding, richtiges, festes oder die Achillessehne ist ja auch sowas wie ein Band. Das ist nicht so bei allen Frauen ganz gleich, aber die normalerweise an der Hinterwand der Gebärmutter, also vom Gebärmutterhals, das ist der Teil, der in die Vagina reinreicht, setzt es hinten an und geht von der Kreuzbeinschaufel aus. Und diese Bänder können durch Geburten natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und da kommt es bei manchen Frauen mehr, bei manchen weniger, auch ein bisschen abhängig wahrscheinlich von der Konstitution und vom Bindegewebstatus, auch von der hormonellen Versorgung, kann es zur Senkung kommen.
Yeah.
Und gleichzeitig ist die Gebärmutter noch an 2 weiteren Bändern aufgehängt. Die einen kommen über die Versorgung des Eierstocks, der irgendwo in der Nähe der Beckenwand ist, und aber auch durch Gefäße und Bänder mit der Gebärmutter verbunden sind. Und zum anderen ist diese Birne quasi eingebettet in wie ein Blatt. Das sind zarte Schichten, die auf der von der Seite hinkommen, wo halt andere der Harnleiter zum Beispiel, die Gefäße etc. Die Gebärmutter erreichen, aber sie wackelt jetzt nicht ganz so. Da drinnen haben wir dumm, Gott sei Dank.
Aber es ist ein diffiziles Konstrukt sozusagen, also natürlich, mit vielen verbunden.
Viele Bänder und viele Verbindungen, die Harnblase zum Beispiel ist mit der Gebärmutter verbunden, mit der Vorderwand der Gebärmutter, die wird dann meistens, wenn sich sowas senkt, auch mit runtergezogen. Also kann dann Probleme machen, weil sie nicht mehr dort liegt, wo sie hingehört. Und es sind verschiedene Strukturen, die da mit dranhängen.
Mhm.
Und was ich noch vergessen habe, 2 ganz große Bänder, die bei der Frau genauso angelegt sind wie auch beim Mann. beim Mann sind die Samenleiter da drinnen. Das ist so ein ganz starkes Band, das in den Leistenkanal zieht. Da ist die Gebärmutter auch noch fixiert.
Ist das dann auch alles, also wenn du das so erzählst, es geht nach hinten, also zum Kreuzbein, es geht vor, also ist das dann auch alles in Mitleidenschaft gezogen, wenn jetzt eine Geburt zum Beispiel, oder in Mitleidenschaft, aber kriegt die Umgebung quasi das auch mit, dass da jetzt ein Kind geboren wird oder wächst oder reagiert dann auch?
Also die Hauptrisikofaktoren für all diese Probleme, die halt im höheren Alter auftreten können, Senkung, auch Harnverlust oder Drang, Inkontinenz, sind mit dem, also der stärkste Faktor für diese Veränderungen sind die Geburten. Und nicht nur die Geburt selber, sondern eigentlich die Schwangerschaft auch.
Ja.
Der Druck auf den Beckenboden, der wie so ein Schüssel mehr oder weniger den Bauch nach unten abschließt, ist einfach während der letzten paar Monate so groß, dass dort einfach immer kleine Verletzungen da sind. Natürlich ist es bei manchen, also bei Frauen, die sehr große Kinder auf die Welt bringen, bei Patientinnen, die bei der Geburt Unterstützung brauchen, wie zum Beispiel bei Sauglockengeburten oder was wir schon lange nicht mehr tun und eigentlich niemand mehr in Österreich nicht die Sauglocke, sondern die Zange. Die Zangengeburten, die sind einfach sehr traumatisch verletzend für die Mütter. Und wenn da Verletzungen sind, dann ist das von, wenn man sich anschaut, was führt zu solchen Veränderungen im hohen Alter, der Hauptrisikofaktor. Also so Zusatzfaktoren wie Bindegewebsschwäche, Rauchen ist immer irgendetwas, was man vergesellschaften kann, oder? Ist aber die Geburten oder die Schwangerschaften sind der Hauptrisikofaktor dafür.
Wenn wir dann nochmal zurückhüpfen quasi von älteren Frauen oder gebärenden Frauen zu den Mädchen. Was passiert? Du hast vorhin erzählt, dass die Gebärmutter, wenn sie angelegt wird, so zylinderförmig ist und ganz klein. Was passiert mit der Gebärmutter in der Pubertät? Wann, wenn sie dann zur Birne wird sozusagen, was passiert da?
Ja, das ist also ein Faszinosum, was der Stimulus ist dann. Es ist halt irgendwann fängt die Hormonwirkung an. Das heißt, das geht von den Eierstöcken logischerweise aus. Sowohl die Produktion von den Geschlechtshormonen, also von vor allem dem Östrogen und dem Gelbkörperhormon, auch noch anderen, die dazukommen, setzt dann ein und es gibt Schlummern bis dorthin, weil halt wenig von diesen Hormonen produziert wird. Vor der Pubertät gibt's einfach Rezeptoren, also in der Gebärmutter selber und auch an der Muskelschicht, also in der Muskelschicht und auch an der Schleimhaut in der Gebärmutter. Und das führt halt dazu, dass es dieser Stimulus führt zu einem Wachstum, der dann irgendwann einmal so am Anfang, die ersten Blutungen sind meistens ja unregelmäßig, aber das schleift sich dann so ein, dass dieser normale Menstruationszyklus dann halt irgendwann in Fahrt kommt. Gleichzeitig gibt's diese Hormone oder diese Hormonrezeptoren, wo halt quasi die Wirkung der Hormone dann sein muss, natürlich auch in den Brüsten, bei der Behaarung etc., wo auch immer. Also die Sachen, die Hormone halt dann auslösen können.
Also wenn alles sprießt und wächst.
Genau, wenn alles sprießt und wächst, dann wird eine Zeit lang so viel.
Kurz ein bisschen verrückt spielt sozusagen.
Ja. Oder man sagt, die Nasen wird besonders groß. Irgendwas stimmt dann eine Zeit lang nicht. Aber
Ja. Nach der Pubertät und bis zur Menopause bereitet sich die Gebärmutter eigentlich monatlich darauf vor, befruchtet zu werden. Dabei verdickt sich die Schleimhaut und wartet geduldig auf eine befruchtete Eizelle. Kommt keine, wird die Schleimhaut abgestoßen und über die Regelblutung ausgeschieden. Das Blut stammt von den zerrissenen Schleimhautgefäßen. Das klingt alles recht wild und anstrengend eigentlich für das Organ. Ist es das?
Ist es auch.
Ja.
Also rein von den Organen, die am meisten Umsatz haben, gibt's ja Erwartungen mehr oder weniger, was einfach quasi der Turnover von den Zellen sind, steht die Gebärmutter bei der gebärfähigen Frau an erster Stelle, mehr oder weniger. Ich meine, man kann darüber reden, ob die Darmschleimhaut ist auch unterschätzt oder überhaupt die Haut, weil sie einfach das größte, eins der, oder die größten Organe sind de facto von der Fläche her. Aber die sind eigentlich, ist es bei der Frau halt alle 4 Wochen, mhm. 28 Tage. Beim der Umsatz von Darmschleimhaut ist, glaube ich, das Doppelte, 6 bis 8 Wochen, bis sich das regeneriert hat. Mhm. Das blutbildende System auch in etwa so. Gell? Es gibt da Tabellen, welche Zellen sich schneller oder welche Organe sich schneller regenerieren. Mhm. Aber das muss die Gebärmutter einfach leisten und kann es normalerweise auch. Mhm.
Also das gibt kein vergleichbares Organ sozusagen.
Also in der dieser Rasanz, wie schnell das funktioniert und wie ausgeklügelt das auch funktioniert, eigentlich nicht. Mhm.
Eine wesentliche Rolle im Reigen der Gebärmuttertage spielt eben diese von dir schon angesprochene kräftige Muskelschicht, die abstoßende Schleimhaut im Zuge der Regelblutung nach außen befördert, also und sich dabei kräftig zusammenzieht. Und im Zuge der Schwangerschaft leistet sie Unglaubliches. Wie stark, wie kann man sich das vorstellen, diesen Muskel oder diese Muskelschicht, was die da leistet?
Ja, man sieht das, wie gesagt, vor allem bei der Geburt, dann was dieses Organ fähig ist zu leisten. Ich meine, wenn da mit dem Mutterkuchen, mit dem Fruchtwasser halt 5 bis 6 Kilo da drinnen sind und die Gebärmutter so rund um die Geburt irgendwo zwischen dem Rippenbogen und dem Nabel steht. Das heißt, sie ist halt wirklich groß, so wie ein ganz großer Geburtstag-Luftballon, mehr oder weniger. Und am Ende dieser Operation, wenn dann alles heraus ist, wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass da alles heraus kommt, sonst kann sie sich nicht gut zusammenziehen, ist sie halt wieder so groß wie eine große Orange. Mhm. Und nach 6 Wochen ist sie halt wieder wie eine kleine Birne. Mhm. Also dieser Muskel ist faszinierend, was der kann. Yeah. Man kann natürlich unterstützen, medikamentös, wenn das nicht so gut funktioniert. Mhm. Und es verliert auch ein bisschen, besonders auch bei den Kaiserschnitten, ein bisschen die Funktion, weil doch eine Narbe in einem gewissen Bereich dann sein kann. Und das Ganze sehr dünn werden kann auch. Aber prinzipiell der Rest des Muskels ist da. Mhm. Der Muskel ist ja nicht nur zur Blutstillung da, der ist auch wichtig für den Transport der Eizelle zum Beispiel in die Gebärmutter. Ja. Das tut man immer ein bisschen unterschätzen, denkt sich da also ein Rohr. Ja, der Eileiter, der einen Trichter hat und da fängt die Eizelle auf und dann wandert die von selber. Na, die braucht schon Unterstützung. Mhm. Es sind kleine Härchen drinnen und der Muskel hat da gewisse Peristaltik, also eine rhythmische Bewegung, dass der die auch den Transport dann funktionieren lässt. Also da kann wirklich viel.
Mhm. Wie viel größer wird denn der Muskel eigentlich von eben diesen 10 Zentimeter Durchschnitt? Kann man das sagen?
Ja, wenn man sagt, also die Länge ist etwa 10 und dann hat man halt ja fast 50 Zentimeter. Das muss das Kind ja irgendwie reinpassen. Wahrscheinlich sind es nicht ganz 50 oder sind es so 40 Zentimeter, aber es ist trotzdem im Endeffekt von der Größe her, auch dann von der Breite, vom Volumen, was wird das sein? Ich bin so schlecht im Kopfrechnen, aber es geht graduell. Und nicht sofort, aber trotzdem eine große Dinge, eine große Anzahl von Zentimetern, die da gewonnen werden muss. Mhm. Es dünnt natürlich die Gebärmutter ein bisschen aus an manchen Stellen, aber sie wird auch super durchblutet. Also sie braucht auch viel Energie, darüber haben wir eh schon geredet.
Das funktioniert. Ein weiteres Mysterium, du hast ganz kurz angesprochen, in der Gebärmutter ist der sogenannte Mutterkuchen, also die Plazenta, die den Embryo mit allen guten Dingen versorgt und ihn wachsen und gedeihen lässt. Was macht diesen Kuchen so besonders?
Der Kuchen ist eigentlich ein Schutz, also der hat verschiedene Aufgaben. Die eine ist natürlich die Ernährung, das ist seine Hauptaufgabe. Zum anderen ist es eine Barriere. Und solche Barrieren im Körper gibt es ein paar. Es gibt die Blut-Hirn-Schranke, wo noch bestimmte Sachen durchkommen, logischerweise. Und es gibt eben in der Schwangerschaft diese Plazenta-Mutter-Schranke mehr oder weniger, wo auch nicht alles durchkommt. Ein bisschen von der Größe der Substanzen dort. Also neben dieser Nervenfunktion hat er auch eine Filterfunktion,
ja,
wobei man bei vielen Medikamenten einfach auch einfach das mit berücksichtigen kann. Dass man sagt, diese Medikamente sind gut, wir nennen das dann plazentagängig, also gehen durch den Mutterkuchen durch, und andere weniger, was natürlich ein weites Feld auch eröffnet für Therapien, wo man sagt, gut, manche Sachen bleiben nur bei der Mutter und manche und kommen nicht zum Kind, was halt oft gewünscht ist. Sondern es bei Frauen mit chronischen Erkrankungen. Gleichzeitig kann der Mutterkuchen neben der Ernährungsrolle auch viel immunologisch machen. Da sind sehr viele Zellen drinnen, die einfach für die Immunabwehr eine Rolle machen oder eine Rolle spielen, und das kann ja auch mal schief gehen. Also wir wissen ja, dass die Zeit, wo Frauen Kinder kriegen, immer ein bisschen weiter nach hinten rutscht, dass die Mütter eher älter werden. Und man sieht schon, dass bei Schwangeren mit höherem, unter Anführungszeichen, höherem Geburts- oder schwangeren Alter, dass die mehr Schwierigkeiten haben, weil dieser Mutterkuchen bzw. die Kombination Mutterkuchen und Gebärmutter dann nicht mehr so gut funktioniert. Die Gefäße, die dort aus dem Mutterkuchen oder seinem Vorläufer einsprossen müssen, weil die müssen ja irgendwo Anschluss finden an das mütterliche Blut. Das funktioniert oft nicht. Das ist dann vergesellschaftet sehr häufig mit Schwangerschaftsbluthochdruck, mit, früher hat man gesagt, Schwangerschaftsvergiftung, mit all diesen, mit all diesen Schwierigkeiten. Also manche kennen auch das HELLP-Syndrom, einfach eine schwere Entgleisung. Das hat alles ein bisschen mit dem Mutterkuchen auch zu tun. Und mit der Versorgung desselben.
Also je jünger auch der Mutterkuchen,
prinzipiell besser.
Ist es besser.
Und natürlich gibt es noch andere Schadstoffe wie Rauchen oder so, die absolut Gift sind oder für die Plazenta, für den Mutterkuchen.
Und auch dann für die Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft?
Also wenn der Ding, das ist halt dann, das geht halt dann sowieso durch. Also das Rauchen wahrscheinlich weniger. Bin jetzt ganz kurz überfragt, wie viel Nikotininhaltsstoffe dann durchgehen, aber wahrscheinlich nicht so viel. Aber der Mutterkuchen, die Plazenta leidet sehr. Also wenn man einen Ultraschall macht und man sieht dann wirklich schwerst verkalkte Patientinnen, Mutterkuchenanteile bei jungen Patienten, dann ist die erste Frage, rauchen sie? Und meistens sagen sie halt dann ja. Also das sieht man dann schon gegen Ende der Schwangerschaft. Es ist auch interessant, dass die Plazenta eigentlich für den Geburtshelfer das Limitierendste ist. Manche Schwangerschaften gehen ja über diese 9 Monate hinaus. Man hat einen errechneten Geburtstermin und denkt sich, na, jetzt wird es Zeit, dass das Kind kommt. Was das dann auslöst, wissen wir nicht ganz genau. Es wäre toll, wenn wir es wüssten. Der das ganz genau herausbringt, der kriegt sicher das Jahr drauf den Nobelpreis, weil dann könnten auch was dagegen tun.
Ja.
Wir wüssten, was Wehen in Gang setzt dann wirklich. Gell? Wir wissen kleine Sachen wie Entzündungsmediatoren, sogenannte Prostaglandine oder so, die das machen können. Wir nutzen die auch, um Geburt einzuleiten. Aber das Limitierende, auf das wollte ich jetzt in Bezug auf den Mutterkuchen raus, ist, dass man weiß, dass wenn die Schwangerschaften weit über diesen Geburtstermin drüber hinausgehen, dass sie dann das Limitierende ist der Mutterkuchen, weil er die Versorgung nicht mehr gewährleisten kann.
Ja.
Das heißt, er stürzt irgendwann einmal dieses Konstrukt Mutter-Kind-Versorgung ab, liegt aber vor allem am Mutterkuchen. Weniger an der Mutter und schon gar nicht am Kind.
Dann muss man wahrscheinlich die Geburt irgendwie...
Eben, und man muss man sie einleiten, und wenn man sagt, der Mutterkuchen gewährleistet das nicht mehr, und das ist eigentlich der Hauptgrund. Nicht, dass wir sagen, nein, wir wollen nicht mehr, das ist uns jetzt anstrengend, die Frau zu betreuen, ganz und gar nicht. Meistens ist es eh umgekehrt, dass die Frauen sagen, jetzt wird es schon sehr mühsam. Aber der Mutterkuchen ist dort schuld, mehr oder weniger.
Kann einfach nicht mehr das leisten, was er leisten sollte, sozusagen. Die Regelmäßigkeit der Veränderungen, wir haben es vorhin schon gesagt, dass die Gebärmutter ja da an der Top-Stelle ist, quasi im Vergleich zu anderen Organen. Diese Regelmäßigkeit, kann die auch dann gefährlich werden? Also in dem Sinn, dass einfach leicht durch diese ständige Wiederholung auch Dinge schiefgehen können?
Wir wissen, dass bei Patientinnen, die häufiger Menstruationen haben, also die länger in ihrem Leben menstruieren, also Monatsblutung haben, dass das Risiko für hormonabhängige Krebserkrankungen, sowohl den Brustkrebs, den Eierstockkrebs, wie auch das Endometriumkarzinom, das sind also bösartige Erkrankungen des Gebärmutterkörpers oder der Schleimhaut ist der Gebärmutter, dass das häufiger auftritt. Es hat zum einen mit diesem sich regenerieren müssen wahrscheinlich zu tun. Zum anderen einfach ist es eine hormonell abhängige Geschichte. Das sieht man auch, dass Patientinnen, die Ovulationshemmer einnehmen, dass die ein bisschen einen Vorteil haben. Und da vor allem beim Eierstockkrebs. Aber das hat jetzt mit der Gebärmutter weniger zu tun, sondern da geht es darum, dass bei jedem Eisprung man natürlich eine kleine Verletzung hat im Eierstock und dass vielleicht Zellen auch vom Eileiter dann dort inkorporiert, eingebaut werden, die da nicht hingehören oder man einfach sagt, überall wo viel Reparatur gemacht werden muss, da ist halt die Chance, dass irgendwas nicht ganz funktioniert.
Also ist die Gebärmutter da schon anfällig, oder? Durch ihr Leben, also ihr ganz automatisches.
Ja, ich glaube das eher, dass wir halt alle älter werden, als wir noch vor 20, 50, 100 Jahren geworden sind, was gut ist, aber halt auch Nachteile bringt.
Das ist,
glaube ich, alle unsere Organe sind nicht ausgelegt, dass wir so schnell evolutionär nachkommen, dass das gut funktioniert. Das ist der Hauptgrund.
Sind wir zu schnell,
zu schnell zu alt worden. Mhm. Oder wir in Gesamtheit.
Ja.
Wir zwei nicht.
Nee, nicht. Wir zwei überhaupt nicht. Genau. Welche Probleme oder Krankheiten können auftreten, also in und um die Gebärmutter herum? Was sind so die häufigsten Beschwerden, mit denen du konfrontiert wirst in deiner?
Also die häufigsten Beschwerden sind eigentlich fast immer Blutungsstörungen. So richtige Beschwerden, die das Leben, die Lebensqualität der Frau stark beeinträchtigen. Dann kommen die Schmerzen, dass jemand einfach Schmerzen hat. Da kommen in den Formenkreis der Endometriose rein oder was auch immer, auch keine Ahnung, Narbenschmerzen etc. nach Operationen, wie auch immer. Und dann gibt's noch den großen Kreis der Myome. Einfach, wo du sagst, Myome können Beschwerden machen, ist eigentlich der einzige Grund, warum man auch was gegen sie tut.
Ja.
Also entweder wenn sie schnell wachsen, weil man Angst hat, es könnte mal was Bösartiges sein. Oder wenn sie so ungünstig liegen, dass sie wieder Blutungsstörungen machen. Ich glaube, Blutungsstörung ist schon das, was auf Dauer Frauen schon sehr, sehr beeinträchtigt.
Ja, ja.
Einfach diese hohe Verlust an Eisen, roten Blutkörperchen, das muss man alles aufholen, oder? Und das zwackt man halt dann irgendwo wieder ab. Polypen können Ursache sein für so eine Blutungsstörung. Das sind halt Ausstülpungen von der Schleimhaut. Die haben wir woanders auch. Die können wir in der HNO, also im Hals-Nasen-Ohren-Bereich haben oder auch im Darm vor allem. Also Polypen ist jetzt etwas, wo man sagt, ja, okay, ist auch da und die haben halt ein gewisses Entartungsrisiko. Da drückt man sie weg, genauso wie man sie im Darm bei einer Kolonoskopie halt wegtut.
Was ist denn eigentlich ein Myom genau?
Ein Myom ist ein gutmütiger Muskelknoten. Das ist weltweit wahrscheinlich so, dass je nach Studie zwischen 25% und 40% aller Frauen Muskelknoten irgendwo haben. Also was sehr, sehr häufig ist.
Ja.
Im Umkehrschluss können und wollen wir natürlich nicht jedes Myom, das wir sehen, behandeln, weil es keinen Sinn macht. Ich meine, das ist halt so wie gutartiges Muttermal oder sowas. Das ist halt menschlich, dass das sowas auch mal entstehen kann. Wir behandeln sie eigentlich nur, wenn sie eins von drei Kriterien erfüllt. Das eine ist, entweder es wächst sehr schnell, weil man dann doch ein Risiko hat, bei diesen schnell wachsenden Myomen in einem Risiko von 1 zu 300 bis 1 zu 800, auch da ist Wissenschaft ist immer sowas ganz, ganz Exaktes, aber so in etwa, das sagt sich aus dem auch einmal ein bösartiges Myom, das nennt man dann anders, das nennt man dann Sarkom, entwickeln kann. Das heißt, wenn etwas sehr schnell wächst, dann sagen wir,
muss man beobachten.
Du musst beobachten. Ein Grund, etwas gegen Myome zu tun. Der zweite Grund ist die Blutungsstörung. Es ist nicht nur so, dass die in der Gebärmutterinnenseite auftreten können, sondern die stören natürlich dieses Zusammenziehen der Gebärmutter auch. Da ist einfach ein Fremdkörper drinnen und diese Peristaltik, diese Wellenbewegungen, über die wir geredet haben, funktioniert nicht mehr. Man blutet mehr. Und das dritte ist, wenn sie sonst Beschwerden machen, Schmerzen, wenn sie auf das Kreuz druckt, etc., dann tun wir was dagegen.
Ja.
Und da gibt's mehr oder weniger zwei Gruppen von Patientinnen, das sind die mit Kinderwunsch und die ohne. wenn wir die mit Kinderwunsch hernehmen bei den Myomen, dann sind uns keine Hände gebunden. Wir können alles mit den Myomen tun, bis hin zur Gebärmutterentfernung, was immer an letzter Stelle steht. Ja. Aber wir können auch die Myome einzeln rausnehmen. Mhm. Nur haben wir halt vorher schon gesagt, dass auch einmal sein kann, dass so ein Myom nicht gutartig ist. Und wenn ich das dann entferne, dann habe ich allein durch die Manipulation, das kann man entweder offen machen, weil meistens macht man es mit Bauchspiegelung, so Knopflochchirurgie. Wenn ich die rausnehme aus der Gebärmutterwand, dann verstreue ich Zellen von diesen Myomen. Und fast unabhängig davon, ob sie gutartig oder bösartig sind, manche Patientinnen haben das Pech, dass die dann irgendwo anwachsen oder noch das größere Pech, dass sie bösartig sind. Mhm. Darum sollte man bei Patientinnen, die keinen Kinderwunsch mehr haben, diese einzelne Entfernung nicht mehr tun. Da gibt es auch ganz klare Richtlinien, die das eigentlich verbieten, das zu machen. Man kann sie anders behandeln, man kann sie auch medikamentös behandeln, man kann sie Radiofrequenz ablatieren, man kann sie embolisieren, das heißt, man tut, das machen die Radiologen bei uns, die tun einfach so kleine Plastikkugeln in die zuführenden Gefäße rein und das Myom schrumpft dann. Es geht nicht ganz weg, aber es schrumpft dann zumindest und die Beschwerden werden geringer. Was man machen kann bei den Myomen, unabhängig vom Kinderwunsch und vom Alter, ist, wenn das nicht in die Bauchhöhle reinragt, dass es über die Scheide und mehr oder weniger über den Gebärmutterhals nach außen entfernen. Mhm. Da verstreue ich sie nicht irgendwo, weil das fließt ja alles ab. Ja. Das darf man schon tun. Mhm. Das macht man auch sehr häufig.
Das ist ja nicht so oft vorkommen. Das ist schon dann auch wirklich
klar. Ja, das ist sicher auch ein Ding. Das ist für uns eine Blutdruckstörung und Myome sind so unsere Hauptindikationen, etwas zu tun.
Wenn ein Myom eben beispielsweise oder Zyste oder Polypen, es gibt ja ganz viel, also viel nicht, aber doch einige Gewebeveränderungen, die dann stören können. Wenn die operativ entfernt werden, sind die Methoden eigentlich, du hast schon einige genannt, mittlerweile so fein geworden, wie auch die Folgen einer Operation dann klein, weil die so fein sind. Was waren im Zusammenhang mit den Operationsverfahren die größten Revolutionen der letzten Jahre und welche werden die nächsten sein?
Es ist die Frage, was sind die letzten Jahre? Ich glaube, dass wenn ich jetzt meine quasi Beschaffungsperiode anschaue, dass man in manchen Teilen Österreichs, vor allem im Südosten, dass man in manchen Tälern keine Patientin mit über 45 gefunden hat, die nicht eine Gebärmutterentfernung gehabt hat. Da ist einfach jede Patientin, die eine Blutungsstörung gehabt hat, und wir haben darüber geredet, dass das sehr störend für die Patientin meistens ist. Mangels Alternativen, irgendwann einmal hat man Ausschabung gemacht, hat geschaut, okay, man schauen, kann sich die Schleimhaut, nachdem man sie rausholt, einmal künstlich regenerieren, und wenn das nicht der Fall war, hatte man nichts anderes über, als die Gebärmutter zu entfernen. Mhm. Und die Indikation war halt so, dass es viel zu häufig war, zu häufig, weil man eigentlich das Organ als Ganzes wegnehmen, wo man gezielteres machen kann, ein bisschen mit feinerer Klinge. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel so Verödungsgeschichten, dass man man macht zwar Ausschabung, damit man sicher ist, dass das Gewebe nicht bösartig ist, was da drinnen ist, aber gleichzeitig kann man in der Gebärmutterhöhle entweder mit heißem Wasser oder mit einem Goldnetz oder auch mit Instrumenten, die Schleimhaut drinnen veröden, auf einer Tiefe von 2 bis 3 Millimeter, diese Schleimhaut veröden. Das heißt, ich schädige das Organ Gebärmutter sehr wenig, mache aber die Regenerationsschicht für das, was die Blutung auslöst, nämlich die Schleimhaut, kaputt.
Ja.
Das heißt, die kann nicht mehr nachwachsen. Die Patientinnen, bei denen das funktioniert, und das sind so zwischen 85% und 90% aller Patientinnen, die dafür in Frage kommen und wo man diese Operation macht, sind natürlich happy, weil das kann man tagesklinisch machen. Ja. Die ganze Operation dauert 6-7 Minuten. Mhm, wenn das funktioniert, spart man sich natürlich diese große Operation der Gebärmutterentfernung. Es ist etwas, was eigentlich ganz am Plus steht. Gebärmutterentfernung macht man dann, wenn man gar keine andere Option mehr hat oder bei Bösartigkeit. Ja. Dann natürlich schon. Sogar bei den Senkungsoperationen, wo wir drüber geredet haben, dass wir das nicht mehr machen müssen, weil wir ja so geredet haben, dass die Haltestrukturen nicht funktionieren. Die Gebärmutter selber, wir sind jetzt von der Pubertät ausgegangen und dann vom Erwachsensein, dann jetzt im Alter. Die Gebärmutter wird dann wieder kleiner.
Ja.
Das heißt, die wird dann, ist am Schluss, keine Ahnung, mit 80 oder so oder 85, ist sie meistens wieder nur mehr halb so groß, wie sie mit 30 war. Die ist halt nur mehr 2 Zentimeter dick und 4-5 Zentimeter lang. Also es ist ein gewisser Bogen, der sich da spannt.
Lustiger, ja.
Und die muss man dann auch nicht wirklich entfernen. Mhm. Außer sie kommt jetzt extrem weit runter, dass man sie nicht mehr gleich fixieren kann oder das zu viel Aufwand wäre, weil es den Patientinnen sonst so schlecht geht. Mhm. Aber früher dieses Credo, dass man sagt, bei Senkung macht man immer dieselbe Operation, Gebärmutter raus, Blase heben, Darm versenken, sonst irgendwas, das macht man sehr, sehr diffizil jetzt. Ja. Zum Teil auch laparoskopisch und ja, verschiedene Methoden, die man machen kann.
Das ist wirklich viel feiner geworden, ja. Alles und viel, viel
steht bei Weitem nicht mehr im Vordergrund, die Gebärmutter.
Wenn sie dann doch entfernt werden muss, ich meine, das ist natürlich für Frauen, die einen Kinderwunsch haben, ist es traumatisch und für andere Frauen, die keinen mehr haben, zumindest dramatisch, weil es ja doch ein großer Eingriff ist. Wenn die Gebärmutter entfernt ist, ist es dann eigentlich eine gute Geschichte, dass sie eigentlich nur unter Anführungsstrichen fürs Gebären gedacht ist oder fehlt die dem Körper dann? Vermisst der Körper die Gebärmutter?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der Körper und der Mensch oder die Frau. Ich glaube schon, dass es, ich kann mir es natürlich nicht so vorstellen, aber na gut, ich kann mir schon vorstellen, aber ich kann es nicht genauso erleben. Aber ich denke mir, dass wenn du eins deiner wichtigsten Organe, besonders dann, wenn du Kinder geboren hast, hergeben musst, dass man da schon Hemmungen hat. Dass der Leidensdruck durch den Grund, warum man das machen muss, die Blutungsstörung oder die Schmerzen oder die Senkung oder wie auch immer schon sehr groß sein muss, dass ich das einfach mache. Und manchmal muss das auch reifen in einer Frau. Das heißt, es gibt dann manche Sachen, die nicht dringlich sind. Jetzt wieder das Beispiel, diese Senkungsgeschichten, wo man sagen kann, ich schummel mir halt drüber mit Hilfsmitteln, Pessaren, Würfel, Ringen, dass alles wieder zurückgedrängt wird. Und viele Patientinnen, die am Anfang das nicht wollen, brauchen halt 1-2 Jahre, was ja egal ist, gell, solange es ihnen gut geht, und lassen es dann doch irgendwie machen. Nur wenn sie es dann gehabt haben, dann sind diese Horrorgeschichten, man verliert die Weiblichkeit, man verliert jedes sexuelle Verlangen etc., ist eigentlich wissenschaftlich völlig widerlegt.
Ja.
Es gibt so große Untersuchungen, jetzt vor Anfang der 2000er Jahren, wo die tausende Patientinnen angeschaut haben und gesagt haben, wie geht's euch denn jetzt wirklich danach? Es gibt auch so Scores und so Quality of Life Fragebögen und so. Und da sind eigentlich zwischen 94% und 97% der Frauen würden es empfehlen, dass sie es jederzeit wieder machen würden, weil es ihnen so viel besser geht. Das heißt, wenn du wirklich einen Grund hast, das zu machen, gibt es fast keine Frau, die danach sagt, absolut falsche Entscheidung.
Yeah, yeah, yeah.
Es ist natürlich immer ein Ding, eine Frage der Wertung. Wie sehr stört mich das jetzt? Und wenn ich nicht muss, dann tut man es auch nicht. Das ist der Vorteil, wenn man es schon länger macht, weil ich brauche es nicht mehr für mein Curriculum. Und ich habe das so oft schon operativ machen müssen, aus irgendeinem Grund, dass ich da einfach ergebnisoffen bin. Wenn jemand sagt, er mag es nicht machen,
dann ist auch okay. Anders.
Ja, dann muss man es anders lösen,
ja.
Was auch legitim ist. Aber umgekehrt, die meisten Frauen, wo ich, muss ihnen alle Optionen immer offen lassen, aber wo ich mir insgeheim denke, sie profitieren sicher davon, da bewahrheitet sich es auch.
Ja, ja.
Was vor allem oft ist, dieses Verlust der Weiblichkeit. Viele Patientinnen können auch nicht unterscheiden zwischen der Gebärmutter und dem, was rundherum noch drinnen ist. Den Eierstöcken und den Eileitern, das ist einfach ein bisschen schwer. Weil die Hormone bleiben gleich, mehr oder weniger. Also man kommt auch nach einer Gebärmutterentfernung nicht wahnsinnig viel früher in den Wechsel. Wechsel dauert ja eh sehr lang, im Schnitt zwischen 7 und 9 Jahren oder so. Das ist ein langer, langer Zeitraum. Und rein statistisch nach einer Gebärmutterentfernung verkürzt oder ist man 2 Monate in etwa früher dran. Das heißt, wenn ich sage, 2 Monate bei einem Zeitraum von 7, 8, 9 Jahren ist
nicht wirklich die Welt.
Wirklich die Welt. Was anders ist, wenn man die Gebärmutter mit den Eierstöcken entfernen muss, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Ja. Aber das sind dann psychische Geschichten oder psychische, aber auch emotionale, aber nicht jetzt organische im Sinn von, dass man braucht die Gebärmutter jetzt nicht, damit irgendwas anderes noch funktioniert.
Nicht wirklich. Also man kann auch sagen, das sagt jetzt Ding, das sagt jetzt ein Mann, aber auch die weiblichen Kolleginnen, die ja Gott sei Dank in der Mehrzahl sind, die sagen das auch. Das ist einfach, wenn man sagt, das medizinisch ist irgendetwas erwiesen, dann ist das, muss man es halt auch irgendwann glauben.
Ja.
Die Scheide bleibt gleich lang, da ändert sich fast nichts. Bei einer Gebärmutterentfernung, die Hormonspiegel bleiben gleich. Das sexuelle Empfinden spielt sich vor allem sowieso im Kopf ab, aber rein von mechanisch ganz woanders als am Gebärmutterhals. Da ist halt 1% oder so, was da an Erregung dazukommt. Mhm. Und mit dem muss man halt leben. Mhm. Dafür habe ich halt dann keine Blutung mehr oder kein Krebs oder keine Ahnung was. Gell? Mhm. Also das ist so plus minus.
Spannend natürlich, weil es doch auch
aber niemand von uns hat, glaube ich, niemand von uns hat so das Bestreben, jemandem eine Gebärmutterentfernung einreden zu wollen. Ja. Wir wollen ja zufriedene Patienten, Patientinnen vor allem. Und dann denke ich mir, ja, ich habe nichts davon, jemand zu sagen, das gehört jetzt gemacht, nur damit die 2500. Gebärmutterentfernung macht. Das ist einfach nicht interessant.
Nicht wirklich aus der Kategorie.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Sondern ich möchte, dass dann die Patientin wieder kommt und sagt, haben wir gut gemeinsam gemacht. Mhm, macht auf immer Spaß.
Ja, das stimmt. Wir haben in der, du hast vorhin auch kurz schon angesprochen, die Endometriose, die ist auch ein Thema in der zweiten Ausgabe der Medica. Die war lange Zeit relativ unbekannt. Plötzlich erfährt sie auch diese Bekanntheit, die auch gebührt, muss man sagen, Krankheit, weil so wahnsinnig viele Frauen betroffen sind. Das ist auch natürlich ein Forschungsgebiet, das offensichtlich erst seit wenigen Jahren dann jetzt auch in die Öffentlichkeit gelangt. Was sind denn aktuelle Forschungsthemen rund um die Gebärmutter, die deiner Ansicht nach besonders spannend sind?
Also in dem Zusammenhang ist es etwas, was ich selber nicht so mache. Das sind viel Grundlagenforschung. Das sind viele medikamentöse Ansätze, wo man sagt, okay, wie kann ich diese Zellen, die ja da verstreut irgendwo herumliegen, entweder im Bauchraum oder in der Muskulatur der Gebärmutter selber, die noch einmal schwerer zu behandeln sind meistens. Wie kann ich die, wenn man denkt, das hat jemand vor allem medikamentös beeinflussen?
Mhm.
Und diese Forschung geht natürlich in Richtung Rezeptoren, die auf diesen Endometriose-Zellen drauf sind, die sich auch ein bisschen unterscheiden müssen von den Schleim, die sind ja sehr ähnlich, den Schleimhautzellen, den normalen. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur immer dieses Endometrium, die Schleimhaut der Gebärmutter beeinflussen. Das tut man heutzutage, entweder durch Langzeitpille, Hormonspirale, keine Ahnung was, oder noch schlimmer, wenn man sagt, man macht, versetzt jemand in einen künstlichen Wechsel, was Gott sei Dank eh sehr selten mittlerweile ist. Sondern die Forschung geht halt in die Richtung, dass sie diese aus irgendeinem Grund anders ausschauenden, anders sich verhaltenden Endometriosezellen versucht zu beeinflussen. Mhm, und da ist ein sehr weites Feld, wo noch viel zu tun ist und wo man wie üblich bisher üblich in der Medizin viel zu wenig Geld reingesteckt hat.
Ja.
Weil es ja unter Anführungszeichen nur um Frauen gegangen ist. Wenn das ein Medikament für Prostata-Beschwerden wäre das wahrscheinlich schon viel früher passiert.
Da sind noch viele, viele Dinge offen, oder? Muss man sagen.
Ja.
Gibt es da, also in welche Richtung müssen da viele Fragen noch beantwortet werden? Also Endometriose ist natürlich eine Geschichte, aber was sind so Dinge, wo du sagst, da muss unbedingt noch was passieren? Da
in der Gendermedizin?
Auch was die Gebärmutter, also was dein Fachgebiet anlangt, wo du sagst, okay, da muss halt noch.
Ich glaube, die medizinische Versorgung gehört auch noch verbessert. Also ich meine jetzt nicht von Seiten der Ausbildung, sondern die Freundlichkeit gegenüber den Gynäkologinnen. Weil scheitern tut es meistens daran, dass junge Frauen, auch in unserem Fach, irgendwann einmal einen Kinderwunsch haben oder sehr häufig Kinderwunsch haben und denen halt nur Prügel in den Weg gelegt werden. Weil sie auch wenn sie das auch wollten, gar nicht die Möglichkeit haben, Mutterschaft mit ihrer Karriere und mit ihrer Arbeit zu verknüpfen. Mhm. Aber das gehört natürlich auch unterstützt. Es steht nicht ganz in vorderster Front. Mhm. Ich glaube, das würde der Medizin sehr gut tun, weil du einfach als Gynäkologin zum Teil zu Recht, zum Teil auch nicht, einfach auf einen anderen Zugang hast.
Ja.
Und ich glaube, dass das medizinmäßig was einen fundamentalen Unterschied machen würde. Mhm. Empowerment für junge Mütter.
Ja. Das ist eine gute Forderung eigentlich, oder? Die man zurückkriegt.
Weil sonst haben wir eh alles. Ja, wir kriegen jedes Gerät, das ist alles, aber das wird ein bisschen unterschätzt, dass viele halt dann viele Sachen nicht machen können, weil sie halt gleichzeitig ihre Kinder betreuen müssen und niemanden haben, der auf sie aufpasst. Mhm. Und das gehört in den Formenkreis Medizin, glaube ich, auch viel dazu. Mhm. Weil der Rest funktioniert ja eh blendend. Wir leben ja Gott sei Dank in einer Umgebung, wo man nicht lang drüber nachdenken muss, jemanden, egal aus welcher Gesellschaftsschicht, der Operation zukommen zu lassen. Mhm. Und sind bis jetzt auch noch so, dass man sagt, wir haben nicht wie im Vereinigten Königreich oder sonst wo Wartenzeiten von 2 Jahren für eine Hüfte oder sowas, wenn jetzt unabhängig von der Gynäkologie.
Mhm. Also es gibt viel zu tun, aber wir können auch aus dem Vollen schöpfen im Grunde,
Weil wenn es was Neues gibt in Bezug auf, keine Ahnung, auf Gebärmutter oder auf, was macht man bei Endometriose? Mhm. Wie operiert man das, wenn so Endometriose, so Schokoladezysten, so Endometriosezysten da sind? Man kann sie lasern, man kann sie ausschälen, man kann sie koagulieren, man kann was weiß ich was alles machen. Das ist ja alles da, das haben wir alles. Mhm. An dem scheitert es an einer Uniklinik sowieso nicht.
Aber es wird wahrscheinlich den Blick auf die Medizin verändern, wenn mehr Frauen dann auch in diese Positionen gelangen würden oder in denen sie einfach dann
natürlich
auch die Forschung
machen. Weil wir sind halt das Parade-Ding. Gynäkologie ist halt das Paradefach dafür. Mhm. Und man sagt, man hat Unmengen an Kolleginnen. Mhm. Und das macht auch Sinn, oder?
Ja.
Was jetzt im Umkehrschluss jetzt, wie wir jetzt selber das Wasser abgraben, ich glaube, man kann auch als Mann versuchen, nett zu Frauen zu sein.
Das glaube ich aber auch. Okay. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Welt der Gebärmutter, beziehungsweise eigentlich eine Welt außerhalb der Gebärmutter. Weil ich finde die Vorstellung eines künstlichen Uterus eigentlich sehr verstörend, in dem menschlicher Nachwuchs gezüchtet wird. Da ist eben 2023, und ich habe das dann nochmal angeschaut, ein Video viral gegangen, das die Diskussion dann auch angeheizt hat im Zusammenhang mit dieser Ektogenese. Wie nah ist die Forschung dieser Dystopie?
Bei uns nicht. Also bei uns nicht. Wir haben, wenn wir vorher über die Transplantation geredet haben, einfach zu wenig Valenzen und zu wenig Funding für allein die Uterus-Transplantation. Mhm. Das heißt, das ist bei uns jetzt nicht etwas, was an der Frauenklinik gemacht wird. Ja. Solche Sachen finden ja sowieso in der Grundlagenforschung vor allem statt derzeit. Mhm. Für mich ist es auch erschreckend. Ja. Ich meine, warum sollen wir etwas, und wir reden jetzt, haben vorher geredet über dieses Wunderwerk der Gebärmutter, warum soll ich irgendetwas abschaffen wollen, was so ausgeklügelt ist und so fantastisch funktioniert? Das macht einfach null Sinn. Mhm. Ich weiß auch nicht, wer das wirklich braucht. Ich meine, wenn das von den Frauen her käme, die sagt, ich will mir das nicht antun, Schwangerschaft, Verletzung, Beckenbodenschwäche, keine Ahnung was, könnte es ja noch verstehen, aber man kriegt ja auch was dafür. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass Mütter, wenn sie dann ihre Kinder sehen, die Schwangerschaft verfluchen, sondern die sagen halt, das war Teil von meines Frauensein, oder?
Ja.
Und dementsprechend denen das dann wegnehmen zu wollen, finde ich unmöglich.
Gruselig.
Abgesehen davon, dass die Hälfte unseres Faches wegbrechen würde.
Das stimmt. Mechaniker oder Mechatroniker oder sowas. Genau. Na, das wollen wir nicht. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, für das tolle Gespräch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch und danke, es war wirklich nett, mit dir zu reden.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller, Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.